Stellen Sie sich vor, über 10.000 E-Mails voller sensibler Bankdaten verschickt an die falschen Empfänger. Und das bei einer der größten Banken Deutschlands. Was klingt wie der Plot eines Cybercrime-Thrillers, ist die erschreckende Realität bei der FNZ-Bank.
Das ist wirklich kaum zu glauben. Wie konnte so etwas über einen so langen Zeitraum passieren?
Anstatt Depots, wie bei dem Namen fonddepotbank.de, wurden nur Depot geschrieben. Ein Flüchtigkeitsfehler mit enormen Konsequenzen. Denn die Nachricht mit allen anhängenden Daten landete dann nicht bei zum Beispiel info@fonddepotbank.de, sondern bei den Eigentümern von info@fonddepotbank.de. Der Absender merkt es nicht und phonetisch klingt die Einzahl und Mehrzahl gleich. Oder infoallianz@fonddepotbank.de. Diese Domain gehört einer Finanzfirma in München. Also da die E-Mails an infoallianz@fonddepotbank.de dann bei der Münchner Firma landen, was werden diese wohl mit den Kundendaten der Fonddepotbank tun?
Vermutlich Akquise und ihre eigenen Produkte anbieten. Ein Opt-in haben sie ja, da der Kunde sie angeschrieben hat. Das ist richtig übel. Deshalb ist der Einzige, der alles richtig gemacht hat, Xil Eris, der angebliche Cyberkriminelle. Kleine Fehler mit potenziell katastrophalen Folgen. Und diese E-Mails enthielten tatsächlich hochsensible Informationen?
Oh ja, wir sprechen hier von vollständigen Namen, Adressen, Bankverbindungen und sogar detaillierten Steuerinformationen. Praktisch alles, was ein Identitätsdieb brauchen würde.
Das ist wirklich erschreckend. Besonders wenn man bedenkt, dass solche Daten auf dem Schwarzmarkt tausende Euro wert sein können.
Genau das macht diese Geschichte so brisant. Und hier kommt Alexander Engelbrecht ins Spiel, ein Bankangestellter, der sich entschied, nicht wegzuschauen.
Erzählen Sie mehr über seine Rolle in dieser Geschichte.
Engelbrecht dokumentierte systematisch jeden einzelnen Fall. Er machte Screenshots, sammelte E-Mails, erstellte Logfiles, quasi eine lückenlose Beweiskette. Und dann tat er das, was jeder verantwortungsvolle Mitarbeiter tun würde. Er meldete es intern.
Die Reaktion der Bank muss doch positiv gewesen sein. Immerhin hat er einen massiven Sicherheitsmangel aufgedeckt.
Tja, das sollte man meinen. Stattdessen wurde er plötzlich als Störenfried behandelt. Man überwachte ihn, schloss ihn aus Besprechungen aus und, Sie werden es nicht glauben, entließ ihn schließlich mit der Begründung, er sei ein Cyberkrimineller.
Das ist doch absurd. Wurde je eine offizielle Anzeige gegen ihn erstattet?
Nein, nie. Es gab auch keine Beweise für irgendein Fehlverhalten seinerseits. Es war offensichtlich der Versuch, einen unbequemen Mahner mundtot zu machen.
Und wie ging es dann weiter?
Engelbrecht ging an die Öffentlichkeit. Er hatte ja alle Beweise sorgfältig dokumentiert. Und plötzlich hörten ihm externe Experten, Datenschützer und IT-Spezialisten zu.
Das erinnert mich an andere Whistleblower-Fälle. Oft braucht es diesen Schritt in die Öffentlichkeit, um wirklich etwas zu bewegen.
Genau. Und das Timing ist besonders interessant, denn die Bank stand damals kurz vor einem Verkauf. Der Käufer, die FNZ Group, muss sich jetzt fragen, welche weiteren Skelette noch im Schrank zu finden sind.
Die rechtlichen Konsequenzen könnten enorm sein, oder?
Absolut. Nach der DSGVO können solche Datenschutzverletzungen mit Strafen von bis zu 4% des weltweiten Jahresumsatzes geahndet werden. Bei einer Bank dieser Größe sprechen wir von potenziell Millionen Euro.
Und das ist nur die finanzielle Seite. Der Reputationsschaden könnte noch viel schwerwiegender sein.
Richtig. Vertrauen ist im Bankgeschäft alles. Wenn Kunden das Gefühl haben, dass ihre Daten nicht sicher sind, ist das fatal.
Was mich besonders nachdenklich macht, wie viele ähnliche Fälle gibt es wohl da draußen?
Das ist eine sehr gute Frage. Die Dunkelziffer ist vermutlich erschreckend hoch. Viele Unternehmen haben eine Kultur entwickelt, die kritische Stimmen systematisch unterdrückt.
Aber dieser Fall zeigt auch, es braucht manchmal nur einen mutigen Menschen, um ein System zu erschüttern.
Ja, und das macht Hoffnung. Auch wenn der persönliche Preis für Whistleblower oft sehr hoch ist.
Was können wir als Gesellschaft daraus lernen?
Ich denke, drei Dinge. Erstens, wir brauchen besseren Schutz für Whistleblower. Zweitens, Unternehmen müssen lernen, kritische Stimmen als Chance zu begreifen. Und drittens, Datenschutz ist kein Nice-to-have, sondern elementar wichtig.
Diese Geschichte ist noch nicht zu Ende, oder?
Nein, definitiv nicht. Es gibt noch weitere Dokumente und Zeugen, die bereit sind auszupacken. Was wir bisher wissen, könnte nur die Spitze des Eisbergs sein.
Eine Geschichte, die uns sicher noch länger beschäftigen wird.
Und die hoffentlich andere ermutigt, nicht wegzuschauen, wenn sie Missstände entdecken. Denn manchmal braucht die Wahrheit einfach Menschen, die den Mut haben, sie ans Licht zu bringen.